Ja, wie lebst du mit Jesus? Diese Frage hat mich bewegt, weil ich begann ganz neu wieder im Neuen Testament zu lesen. Momentan bin ich in Lukas und wer eine Bibel hat oder das Handy oder iPad, könnte mal in den Beginn des Lukas-Evangeliums blättern mit mir. Wir wollen heute dort einige Stellen anschauen, auch dann am Schluss uns austauschen, aber einfach so zu zweit oder zu dritt, bei einem Kaffee vielleicht, so als Ausklang dieses Gottesdienstes. Wie lebst denn du mit diesem Mann, der hier beschrieben ist in einem Evangelium, in einem Buch, das vor vielen Jahren geschrieben, vielen Hunderten von Jahren geschrieben wurde? Dieser Mann lebte vor über 2000 Jahren. Was bedeutet er für dich heute? Was bedeutet dieses Leben für dich heute? Wie machst du das heute? Ja, auf diese Frage kam ich beim Lesen in Lukas. Ich finde ihn toll, wie er das so beschreibt, wie er das alles in eine Geschichte zu verpacken versucht. Er schreibt am Anfang: Ich habe alles genauestens recherchiert, um dir, geliebter Theophilus, um dir zu beschreiben, was hier geschehen ist, habe ich genauestens recherchiert. Und dann versucht er das alles in eine Geschichte zu packen, was er recherchiert, was er herausgefunden hat, was in diesen Jahren, als Jesus auftrat, alles geschah. Jetzt, wenn wir in unserem Leben auf der Suche sind, immer wieder, das ist jeder Mensch, auf der Suche nach Antworten, ja, alles, was wir suchen, alles, was wir brauchen, steckt in ihm. Steckt in ihm. Alles ist uns auch gegeben und kommt in unser Leben durch ihn. Wenn wir von Jesus sprechen, dann sprechen wir von viel mehr als einfach einem Mann, einem Menschen. Wir meinen Christus, der in ihm steckt. Christus, der von Anfang an bei Gott ist, mit Gott ist und durch ihn alles geschaffen ist. Ja, aber dann ist dieser Mensch, dieser Jesus aus Nazareth, ein spezieller Mann. So speziell, so anders als er, schafft es keiner von uns heute zu leben, behaupte ich. So radikal, so voller Vertrauen, alles auf eine Karte setzen, das schafft keiner von uns. Und doch soll er ein Beispiel sein, egal welches Alter wir haben, uns immer wieder daran zu orientieren, an ihm zu orientieren. Ich glaube, dass dieser Jesus wirklich das Attraktivste ist, was Christen zu bieten haben. Es ist das Attraktivste, das wir in unserem Leben haben. Das Beste. Er ist die Antwort auf so vieles. Eigentlich auf alles, aber ich meine das nicht, dass man jetzt nichts anderes mehr braucht, keine Wissenschaft oder keine Ärzte oder so. Aber in ihm steckt all das. Alles, was wir entdecken können, steckt in ihm. Und ich glaube, er ist wirklich das Attraktivste dieses christlichen Glaubens. Und eigentlich, wenn wir über ihn sprechen, geht es um eine Beziehung, oder? Es geht um eine Beziehung, die du persönlich hast zu diesem Jesus Christus, zu diesem Gesalbten. Um eine Beziehung, die jeder von uns hat, zu Gott, direkt zu Gott. Denn wenn wir über ihn sprechen, heißt es eigentlich nur, wir haben direkten Zugang zu Gott. Ich habe gesagt, Jesus war so radikal, so anders. Vieles, das er gemacht hat, hat komplett alle Schalter umgekippt zu seiner Zeit oder viele Schalter umgekippt. Oder Rahmen gesprengt zu seiner Zeit. Zum Beispiel hat er es als Schriftgelehrter, als Rabbi, Lehrer der Heiligen Schrift, hat er es gewagt, Tischgemeinschaft zu verbringen mit Menschen, mit denen ein Lehrer, der eigentlich nie zusammensitzen würde, nie essen würde. Und hier eine kleine Anmerkung, die mich erstaunt hat, als ich das las und als ich das hörte. Tischgemeinschaft, das heißt, wenn Juden zusammenkamen und aßen, das war die zweitnächste, die zweitintimste oder innigste Gemeinschaft, die man haben konnte. Die intimste Gemeinschaft ist in der Ehe, wenn Mann und Frau ganz intim sind, zusammengehören. Und das zweitintimste ist, wenn du mit Menschen dich triffst, um zu essen. Gastfreundschaft. Und Jesus hat es, es gibt kein anderes Beispiel aus dieser Zeit von Lehrern der Heiligen Schrift, die das taten. Und es wurde ihm auch vorgeworfen, du sitzt zusammen mit Zöllnern oder mit Steuereintreibern, die mit den Feinden zusammenarbeiten, mit Zöllnern und mit Sündern. Und der hat das einfach so gemacht. Und ich habe in den letzten Predigten einige andere Punkte noch genannt. Ich will die nur kurz aufzählen. Was er so sagte, was ziemlich radikal war für diese Zeit. Und vielleicht kannst du dir dabei überlegen, wo möchte Gott, dass du heute, du in diesem Jahr radikal bist, in deiner Umgebung vielleicht Dinge anders siehst, so mutig bist, auf dein Herz zu hören und Dinge einfach anders siehst, als sie die anderen sehen. Weil Jesus tat das. Er brachte zum Beispiel diesen Punkt, hat er in ihrem neuen Leben, er war der Überzeugung, dass nicht das Schlechte ansteckt oder das Unreine ansteckt und man sich deswegen davon abgrenzen sollte. Das heißt, mit gewissen Leuten keinen Kontakt haben, ja, niemanden berühren, der blutet. Denkt dann vielleicht die Frau, die blutete, sie hat ihn berührt. Und er ging trotzdem in dieses andere Haus. Dieses Haus dürfte man sowieso nicht gehen, wenn es von das Haus eines Heiden ist. Oder er aß am gleichen Tisch mit Leuten, die man eigentlich höchstens auf der Straße mal kreuzt und denkt, was für ein Sünder. Also, ich führe diesen Punkt jetzt nicht weiter aus, aber man sieht es in vielen Geschichten, in vielen Begebenheiten seines Lebens. Er war der Überzeugung, nicht das Unreine steckt mich an und ich müsste mich schützen davor, sondern er ist der Überzeugung, nein, das Heilige steckt an. Und das sind wir alle, das bist du, das seid ihr alle. Das, was in uns steckt, was Gott in uns aufgebaut hat, das Gute, das Heilige, das will andere Menschen anstecken. Jesus war der Meinung, die Reinheit verbreitet sich. Das Heilige verbreitet sich. Und nicht umgekehrt. Und so, glaube ich, hat er auch die Zukunft gesehen. Kein Weltuntergangsszenario, dass am Schluss das Böse überwiegt und die Gemeinde nicht mehr existiert oder noch ganz klein wird und am Schluss entrückt werden muss. Wir lesen das heute nicht, aber Matthäus 25, 23, 24, 25, das schaue ich mir immer wieder mal an. Diese sogenannte Endzeitpredigt, die ist ja nicht auf uns bezogen. Das geht nicht um unseren Weltuntergang, den es gar nicht gibt, sondern da ging es um diesen Tempel, um dieses Heiligtum, um diese Opfergaben, die es nicht mehr brauchte, um den alten Bund, der zum Ende kam. Das kam zu einem Ende. Und ja, ich stelle mir das so vor, wie wenn wir Moslem wären und plötzlich würde Medina und Mekka alles komplett zerstört und eingenommen, das wäre für uns der Weltuntergang. Das wäre für uns der Untergang unserer Welt, wie wir sie kennen. Unserer Normen, unserer Systeme, unseres ganzen Glaubens. Für die Juden war das ein
so heftiger Einschnitt, das können wir uns fast nicht vorstellen. Das war der Untergang ihrer Welt, das Ende des alten Bundes. Und wenn ihr diese Geschichten nachlesen wollt, das ist sehr gut überliefert. Josephus Flavius, vielleicht wählt ihr mal dieses dicke Buch aus. Und wenn man da liest, was dort alles geschah, das war Weltuntergang. Für sie. Alles, woran sie sich orientierten, der Tempel, die Opfer, die Ahnenlisten, es wurde alles zerstört. Und da wurde die Welt komplett auf den Kopf gestellt. Aber nicht, um alles zu zerstören. Es war einfach ein Schalter, der kippte. Und alles ging auf eine ganz neue Weise weiter. Also nicht, ja, ich könnte hier jetzt weit abschweifen, aber ich muss zurück zu diesen Punkten. Die Reinheit steckt da, nicht umgekehrt. Oder wenn er sagte, nicht jener, der viel Geld hat, nicht jener, der regiert und an der Spitze steht, nicht jener, der die Macht hat, ist der Erste, der Primus, der Herr, sondern der Erste ist der Letzte. Also die Letzten werden zu den Ersten. Das ist auch so eine komplett andere Ansicht, die er hatte. Deshalb war er ganz mit den Leidenden, mit den Armen, mit den Krüppeln, mit den Bettelnden. Und wir schauen das letzte Mal an, wie viele das waren in dieser Zeit, in der Jesus auftrat. Hat das plötzlich noch extrem zugenommen. Also man könnte wie sagen, es war eine extrem schwierige Zeit. Wir haben letztes Mal die Zahlen angeschaut. Wisst ihr das noch? Wie groß der Anteil der Entwurzelten war. Das war einfach in antiken Zeiten eigentlich überall so, dass 80%, ich muss das kurz nachschauen, ich dachte, es hätte schon auswendig im Kopf. In wirtschaftlich normalen Zeiten, dass 80% der Bevölkerung zur Unterschicht gehörten, zur Unterschicht. Und das waren Leute, die konnten aber sich mit Arbeit noch über dem Wasser halten. Das waren zum Beispiel die Kleinbauern oder die Handwerker, kleine Handwerksbetriebe. Wahrscheinlich gehörte die Familie von Jesus zu diesen 80% Unterschicht. Das ist viel. Und unter dieser Unterschicht gab es nochmal eine Schicht. Also bei 100%, 80 bleibt, also wo sind die anderen 20? 10%, denen geht es sehr gut. 5% waren Oberschicht, Menschen, die gar nicht arbeiten mussten, die regierten, Menschen der Muße. Und dann 5% Mittelschicht, sehr wenig. 5% Mittelschicht, die alles von allem auch genug haben. So Großgrundbesitzer, Großbauern, Kaufleute. Und dann 80% Unterschicht und darunter 10% Entwurzelte. Mit ihnen hat er sich solidarisiert. Von ihnen spricht er, wenn er sagt, die Letzten werden die Ersten sein. Diese Unterschicht, sie werden vor allen anderen stehen, weil sie jetzt leiden. Und da kommen mir so viele Geschichten, Gleichnisse von ihm in den Sinn. Zum Beispiel Lazarus und der reiche Mann. Diese Geschichte, die berührt mich sehr. Und Lazarus ist eigentlich schon der Name, die Bedeutung des Namens, das ist schon ein Widerspruch im gesamten Gleichnis. In diesem Gleichnis gibt es den reichen Mann, der alles hat und alle Tage ins Aus und Raus lebte, aber nichts mit dem armen Mann vor seinem Tor oder seiner Türe teilt, der Lazarus. Und dieser Name, es ist der einzige Personenname, der vorkommt in einem Gleichnis von Jesus. Das einzige Mal, dass wir einen Namen haben in einem Gleichnis. Und die Bedeutung von ihm ist eigentlich komplett komisch. Er, dem es so schlecht geht. Er, dem niemand hilft. Er, der nichts hat. Er möchte die Brotkrumen oder den Abfall vom Tisch des Reichen zum Essen, sonst hat er nichts. Er hat keinen Menschen, sind nur die Hunde noch erwähnt, die ihm die Wunden lecken. Er hat kein richtiges Kleid. Das heißt, sein Leib ist bedeckt von Geschwüren. Danke. Er hat nichts. Niemand scheint ihm zu helfen. Aber Lazarus bedeutet, Gott hilft. Kommt von El Azar. El, Gott hilft. Er ist genau ein Typus für diese Unterschicht. Nein, unter der Unterschicht. Diese Menschengruppe, die nannte man die Entwurzelten. Ptochoi ist das Wort, Ptochoi. Es wird übersetzt, ihr müsst euch achten, an einigen Stellen wird es mit Arme übersetzt. Wenn wir das lesen, dann verstehen wir eigentlich gar nicht, was alles damit gemeint ist. Die sind nicht einfach nur arm, die sind so arm, dass sie betteln müssen, dass sie kein Haus haben, keine Arbeit haben, keine Verwandtschaft oder Familie, die sich um sie kümmert. Deshalb sagt man entwurzelt, der komplett den Halt verloren haben im Leben. Und jetzt, in dieser Zeit, in der Jesus auftrat, waren das nicht nur 10% in der Bevölkerung, sondern es ist wie explodiert, weil das waren wirtschaftlich sehr, sehr schwere Zeiten. Es wurden bis zu 30% der Bevölkerung und mehr entwurzelte. Also das waren alle Bettler, Schwerkranke, körperlich und geistig Kranke, alle Krüppel. Ja, und Jesus hat sich so mit ihnen identifiziert. Das war auch so ein Punkt, er sah dieses Leid und hat es ganz nahe herankommen lassen. Ich weiß nicht, wie wir das schaffen. Ich bewundere zum Beispiel zwei meiner Kolleginnen, die arbeiten auch mit Amnesty International zusammen, machen so Menschenrechtsbildungseinsätze, so Workshops. Daher kenne ich sie. Sie haben mir bei einer Weiterbildung erzählt, mir eine: Hey, ich habe entschieden, ich gehe nach Lesbos, diese griechische Insel. Das war noch vor einigen Jahren, da war die komplett überflutet, ist auch jetzt noch überflutet. Und da sind viele Leute, die stecken dort fest unter üblen Bedingungen. Diese Kollegin sagte, ich gehe dorthin und ich investiere einfach ein halbes Jahr oder ein Jahr und helfe dort. Und am gleichen Tag sagte die zweite Kollegin von mir, hey, ich gehe nach Lesbos. Und ich dachte, wow, beide. Ich kenne die beiden und dann sage ich ihnen, hey, wusstet ihr voneinander, dass ihr beide dorthin geht? Und ich bewundere das immer wieder, so ein Engagement, egal wer das schafft im Leben. Und vielleicht ist es nicht das ganze Leben, vielleicht ist es einfach mal eine Zeitspanne, in der wir das machen. Ich weiß auch von Leuten hier, ist jemand der Familie im Einsatz an einem Ort, wo es den Leuten schlecht geht. Und es verändert uns, wenn wir das tun. Und wenn wir nicht selber gehen können, dann können wir Menschen unterstützen, die das tun. Oder Organisationen, die sich für jene einsetzen, denen es am schlechtesten geht. Kirche macht das immer wieder. Ich finde das super. Und Christen machen das immer wieder. Und für mich war es eine sehr prägende Zeit, als ich in Brasilien die Favelas erlebte, mit den Kindern und Jugendlichen in den Favelas, das sind die brasilianischen Slums, dort arbeitete, hat mich irgendwie verändert. Ja, Straßenkinder sah, und das bewegt mich immer wieder, und wenn Menschen wirklich alles verlassen oder vieles aufgeben und sich für jene investieren, denen es schlecht geht. Und das kann überall sein, das kann auch hier sein. Bei uns ist manchmal die Einsamkeit der Menschen ein riesiges Problem. Ja, Jesus hat das gesehen. Er hat das Leid gesehen und er hat es ganz nahe an sich kommen lassen. Man könnte sogar so sagen, er hat vieles losgelassen, um noch näher bei den Leidenden zu sein. Das ist diese Barmherzigkeit von ihm. Er hat, das sagt er ja dann auch, zum Beispiel ein Reicher kommt mal und fragt, was soll ich tun in meinem Leben, damit ich in dieses Reich eintrete? Ich halte alle Gebote, ich mache das von Jugend auf, ich mache alles richtig. Was muss ich noch tun? Und da sagt Jesus,
schau mal, du hast viel, jetzt kommt eine große Aufgabe. Jesus sagt, verkauf alles und folge mir nach. Verkauf all deinen Besitz und gib es den Armen und folge mir nach. Das ist genau auf dieser Linie von Jesus.
Und er konnte das eigentlich nur sagen, weil er hat es ja selber getan.
Er hat seine Familie verlassen, sein Heimatdorf verlassen, auch seinen Beruf aufgegeben ab einem gewissen Alter und wurde zu einem heimatlosen Wanderprediger, der umherzog. Und ich sage jetzt nicht, alle Christen müssen das jetzt, du musst das jetzt sofort tun und wir alle müssen das tun, aber es ist unser Vorbild. Und er ist so glaubwürdig in all diesen Geschichten, weil er das vorlebte. Er hat eigentlich seine gute, relativ gute Position als Bauhandwerker hat er aufgegeben. Ich glaube, als Erstgeborener hatte das von seinem Vater, konnte das übernehmen. Und er gehörte zu dieser Unterschicht, die mit Arbeit seinen Unterhalt verdienen konnte. Und er hat das aufgegeben und war ohne Job, ohne Zuhause und zog umher. Und die Leute nahmen ihn auf. Aber er hat komplett vertraut. Das ist unser Vorbild. Kennen wir das auch? So vertrauen, dass Gott uns alles gibt, was wir morgen brauchen. Ja, sein Lebensstil, seine Worte, das hat zusammengepasst. Wie ein Puzzle zusammen. Deshalb war es auch für die Menschen seiner Zeit glaubwürdig, ihm zu folgen, auf ihn zu hören, mit ihm umherzuziehen. Und das waren ja nicht Hunderte oder Tausende, die mit ihm umherzogen. Eine Handvoll, das heißt auch mal von 70.
Also, aber es war eine relativ überschaubare Zahl, die mit ihm wirklich unterwegs waren, die alles verließen und umherzogen. Aber seine Auswirkung war viel größer.
Er hat ja auch diejenigen beeinflusst, die ihm vielleicht nur einmal begegnet sind oder ein paar Mal begegnet sind. Und er hat ja auch jene beeinflusst, die ihm gar nie begegnet sind. Wir, hunderte Jahre später, beeinflusst er Menschen.
Einfach weil in seinem Leben wurde etwas sichtbar, wie Gott ist, von dem wir heute immer noch uns daran orientieren und sagen können, ich will das. Und wenn wir sagen,
ja, ich fragte am Anfang, wie lebst du mit Jesus? Wenn wir sagen, ich lade dich ein in mein Leben, dann laden wir etwas von dem ein, von seiner ganzen Geschichte. Und das ist ein hoher Anspruch auch immer wieder und ein Ziel, uns daran zu orientieren, was hat er für Prinzipien? Wie lebte er?
Ja, Jesus hat auch Auswirkungen auf alle anderen bis heute. Jesus hat auch Auswirkungen auf Menschen, die gar nicht mal christlich denken oder glauben. Ihm kann man fast nicht entkommen.
Nämlich, wenn ich an Einfluss oder Auswirkungen denke, bis heute, dann denke ich zum Beispiel an die Menschenrechte, die spricht man in der Kirche nicht so oft darüber, ist auch nicht in der Bibel. Aber die Menschenrechte, ich kenne die relativ gut und nehme sie vielleicht nach Hause und lese sie wieder mal durch, was da drin steckt. Dem würde Jesus in vielen Punkten zustimmen. Wahrscheinlich in den meisten, weil hier, die sind genau für diese Menschen gedacht, die sich selber nicht schützen können. Genau für diese Betroffenen, diese Armen, diese Entwurzelten. Niemand soll ohne Obdach leben. Niemand soll ohne Wasser und Nahrung leben. Deshalb ist es ein Menschenrecht. Ein Menschenrecht auf Obdach, ein Menschenrecht auf Wasser, auf Nahrung. Es ist ein Menschenrecht, dass man medizinische Versorgung erhalten soll. Es ist ein Menschenrecht, dass man mit einem fairen Gerichtsverfahren rechnen kann. Ein Verbot der Sklaverei. Das heißt auch Schuldknechtschaft. Verschuldung, dass du dein Leben lang arbeiten musst, um dich frei zu arbeiten. Du schaffst es nie. Das ist nicht erlaubt. Das ist nicht richtig. Widerspricht den Menschenrechten. Und die haben wir heute. Regierungen orientieren sich an diesen Grundsätzen, an dieser Idee der Menschenrechte und versuchen das umzusetzen in ihren Staaten, in ihr Recht zu gießen. Und wenn Jesus von diesen Armen spricht, für die niemand schaut, ja, hier genau, das ist Aufgabe auch aller Staaten, die sich zusammenraufen müssen. UNO ist nicht einfach nur schlecht, obwohl nicht alles gut läuft, die sich zusammensetzen und sagen, wir wollen die Welt zum Guten verändern. Und wir haben das, ich wollte eigentlich im ersten Kapitel zunächst lesen, aber wir springen jetzt etwas nach vorne, nämlich in Lukas 4, Vers 18, als Jesus auftrat, hat er immer wieder gesagt, wer ihm wichtig ist. Und ich mache jetzt diesen Zusammenhang zu den Menschenrechten. Nicht zufällig. Lest sie einfach für euch in Ruhe dann mal durch und ihr werdet erstaunt sein, was alles, was in diesem Mann steckt, in seinem Denken, in seinem Leben, heute wir global haben und kennen, ist man sich vielleicht nicht mal so bewusst, aber das war seine Absicht, das ist Gottes Absicht. Also, Lukas 4, Vers 18, das ist, man nennt das die Antrittspredigt. Jesus zog umher als Wanderprediger und kam wieder einmal zurück in sein Heimatdorf, dieses kleine Nest Nazareth. Und dort war er offenbar in der Synagoge, stand, wie es seine Gewohnheit war. Und er konnte einen Teil lesen und er konnte auswählen, welchen Text er nahm. Und er wählte eine Stelle, die aus Jesaja 61, Vers 1 und 2 kommt. Wir haben das letzte Mal genau angeschaut, jetzt nur kurz. Er sagte, das ist eigentlich sein Auftrag. Das ist sein Herz. Hier bringt er es auf den Punkt, was er will, was er macht in seinem Leben. Er sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen. Und das sind genau diese Ptochos, die Entwurzelten. Weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu heilen. Also medizinische Versorgung soll möglich sein für jeden Menschen. Zu heilen, alle, die zerbrochenen Herzens sind. Gefangene befreien zu verkünden. Und diese Gefangenen hier, das sind nicht einfach gefangene Kriminelle oder so in einem Gefängnis. Hier geht es um Schuldknechtschaft. Hier geht es darum, so verschuldet zu sein, dass man arbeitet, um diese Schuld abzuarbeiten, man kommt nie davon los oder vielleicht erst nach vielen Jahren
Es gibt ganze Dörfer, die so funktionieren in Indien. Ganze Dörfer, die so verschuldet sind, dass sie sich nicht aus dieser Schuld losarbeiten können. Das ist moderne Sklaverei. Jesus kam, so sagt er es selber von sich, den Schuldverknechteten Befreiung zu verkünden. Und auch heute haben wir das noch. Es ist auch heute noch die Aufgabe von jedem, der sich Christ nennt, dafür einzusetzen. Prostitution funktioniert teilweise auf diese Art. Aber denkt auch an Kinderarbeit. Und die steckt teilweise in unseren Handys, wir sind es uns gar nicht bewusst. Wir überlegen nicht so weit, wenn wir sie kaufen. Aber wir müssen Druck aufsetzen auf Konzerne, auf riesige Firmen, die global operieren und Gewinn absahnen und es ihnen egal ist oder zweitrangig, sag's mal so. Zweitrangig ist, wer da alles noch leidet in dieser Kette. Dann sagt Jesus weiter, den Blinden zu verkünden, dass sie wieder sehen werden. Den Blinden das Augenlicht. Und Zerschlagene in Freiheit zu setzen. Diese Zerschlagenen könnte man auch übersetzen mit Unterdrückten. Oder vielleicht besser noch, den Misshandelten, das Ende der Gewalt. Den Misshandelten die Freiheit oder das Ende der Gewalt. Und um ein angenehmes Jahr, ein Jubeljahr vor dem Herrn zu verkünden. Den Misshandelten das Ende der Gewalt, das steckt auch in den Menschenrechten. Verbot von Sklaverei, das Recht auf Unversehrtheit an Leib und Leben. Ja, lest es mal durch. Und das sind nicht mal Leute, die gläubig sind teilweise, oder die, aber sie haben diese Prinzipien erkannt. Das ist genau auf der Linie von Jesus. Heute. Und ich glaube, es gibt noch viel, viel zu erreichen. Und da haben wir viel, viel vor uns. Also Jesus hat sich so mit diesen Leidenden solidarisiert, dass er sogar zu Reichen sagte, verkauf alles, deinen gesamten Besitz und gib es den Armen, jenen, die es brauchen. Und er hat das gemacht. Das ist ein hoher Anspruch für uns selber. Immer wieder, wir denken manchmal, das ist zu viel, 10% von meinem Einkommen zu geben in eine Kirche, in eine Gemeinde oder zu geben für Hilfsprojekte. Ich weiß von Leuten, ich weiß auch von mir selber, es ist möglich, viel mehr als 10% zu geben. Es ist aber auch möglich, diese 10% in Aktien anzulegen. Oder in Obligationen. Es ist nur die Frage, auf was vertrauen wir? Auf wen vertrauen wir? Und Jesus hat komplett alles hinter sich gelassen, weil er wusste, wer ihn versorgt, ist Gott. Wir haben manchmal das Gefühl, es ist zu viel, First Fruit zu geben, eine Erstlingsfrucht an jemanden zu geben, wie Abraham das Melchisedek. Aber in den Zehnten. Wir denken, das ist zu viel, ich brauche das für mich, damit ich in 10 Jahren auch noch genug habe. Das hat mit Vertrauen zu tun. Aber wenn wir es können und es ist möglich, dann beginnt eine Gnade zu fließen, weil schlussendlich ist Gott der Versorger. Und Jesus hatte das. Ich bin immer noch bei diesen Punkten, die Jesus ausgezeichnet haben, wo er komplett anders lebte als Bürger seiner Zeit. Er wusste, dass Gott ihn versorgt. Und deshalb konnte er auch sagen, macht euch keine Sorgen um morgen, was ihr essen oder anziehen sollt. Ja, das gilt bis heute. weil er kannte Gott als einen Gott, als einen Abba, der ein guter Gott ist, der für ihn schaut. Und jetzt geht mit mir doch mal zu Lukas 1. Nämlich, ich habe diese Geschichte mir etwas angeschaut. Diesen Weg, den Gott mit der Welt vorhat, das ist ein großer Prozess, eine große Entwicklung. Reich Gottes ist eine große Entwicklung von damals bis heute. Und die Fortschritte, die werden noch weitergehen. Aber da braucht es ein Umdenken immer wieder von allen in verschiedenen Positionen der Gesellschaft, von uns allen. Lukas 1, Vers 32. Ich weiß nicht, ob du das einblenden kannst, vielleicht kannst du das. Lukas 1, Vers 32. Da wird die Geburt Jesu angekündigt. Da kommt ein Engel, der Engel Gabriel, und spricht zu Maria und sagt zu ihr, du wirst schwanger werden, einen Sohn gebären und du wirst ihm den Namen Jesus geben. Vielleicht, wenn ihr es nicht auswendig wisst, dann schreibt es euch mal auf. Jesus, dieser Name ist schon speziell. Er heißt nämlich der Herr. Der Herr ist Rettung. Ganz ähnlich wie Lazarus, dieser Mann, dem niemand half, heißt Gott hilft. Und es stimmt, im Leben von Lazarus, ich muss das noch ergänzen, ich glaube, ich habe es vorhin gar nicht erwähnt, in seinem Leben schien ihm niemand zu helfen, aber Gott war es nicht egal. Und es ist nicht einfach fertig in seinem Leben. Er, der der Letzte ist, der vergessen ging, nicht mal gesehen wurde vor der Tür, er kommt am Schluss in den Schoß Abrahams, und das ist wie ein Zeichen, du bist an diesem Ehrenplatz. Du bist beim Vater aller Gläubigen. Nicht, weil du so gut glaubtest oder weil du so gut lebtest. Wir wissen nichts von ihm. Er könnte alles geglaubt haben oder nichts. Wir wissen nicht, ob er ein Verbrecher ist oder ob er ein guter Mensch war. Das einzige Kriterium, weshalb er jetzt der Erste ist und es ihm gut geht, ist, wir waren arm. Wir wissen sonst nichts von ihm, außer dass er arm war und ihm niemand half. Und jetzt spricht Gabriel zu dieser Maria, du wirst deinen Sohn gebären und ihm den Namen Jesus, der Herr rettet. Der Herr ist Rettung, den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit. Er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit. In Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Kein Ende haben. Und das dürfen wir wirklich so nehmen. Und deshalb sage ich, wenn wir an einen Weltuntergang glauben, dann passt das irgendwie nicht so ganz zusammen. Und ich weiß, es gibt andere Stellen, die man auch herauspflücken kann und sagen, es wird alles schlecht, es wird alles schlimmer und am Schluss muss Gott uns rausnehmen. Aber schaut das nochmal anders an, schaut das im Kontext an. Es gibt viel mehr Stellen, an denen es heißt, an dein Reich wird kein Ende haben, dein Reich wird zunehmen. Leute, die denken, spielt keine Rolle, jetzt brennt es überall und dann kommen die Tsunamis und dann der Plastikmüll im Meer und spielt sowieso keine Rolle mehr, was kann man da schon machen? Wir ändern uns jetzt nicht, nützt sowieso nichts mehr. Ja, die sind komplett neben dem, was Gott vorhat. Entschuldigung, aber es ist wirklich unsere Aufgabe, diese Schöpfung, diese Erde zu bewahren
und zu herrschen auf eine Weise, wie Gott herrscht, nämlich aufzupassen, sie zu gestalten, sie zu bewahren.
Und dort, wo es Korrektur braucht, zu korrigieren, aber sich nicht einfach sagen, ja, ja, es geht sowieso alles kaputt. Nein, hier heißt es, Lukas 1, 32, in Ewigkeit wird er regieren und sein Reich wird kein Ende haben. Und wenn wir es nicht können, ja, der Herr ist Rettung. Wir glauben ja an einen Jesus. Wir sagen, Jesus ist unser Gott. Jesus, du bist in unserem Leben. Wenn wir Jesus beten, dann beten wir, Jehoshua, der Herr ist Rettung. Du bist Rettung für meine Probleme. Du bist Rettung für seine und ihre Probleme. Und du bist Rettung für die Probleme der ganzen Welt. Ich sage jetzt Probleme. Aber es heißt so oft von ihm, er nahm die Schuld auf sich. Er nahm die Sünden auf sich. Ja, das heißt, er trug die Probleme der Welt. Und es braucht Menschen, die aufstehen und sagen, wir haben eine Verantwortung, wir schaffen das. Und wenn wir es nicht schaffen, dann hilf uns Gott. Und ich weiß, du hilfst uns, denn er ist Rettung.
Jetzt mit Blick auf die Uhr merke ich muss mich jetzt sehr sputen. Damit das noch Platz hat, was ich sagen wollte, vor ihm trat einer auf, dieser Johannes. Ihr merkt, ich will die Namen etwas genauer anschauen. Namen von Personen oder von Orten, die sagen noch viel mehr. Johannes der Täufer trat vor Jesus auf. Und ich habe diese Stelle gelesen in Jesaja 40. Er kam, um Täler aufzufüllen und Hügel flach zu machen, um einen Weg zu bereiten, eine Bahn zu bereiten für den, der das Reich Gottes bringt. Ja, dieser Johannes, der hatte zwei tolle Eltern, nämlich Eltern, die ganz viel richtig gemacht hatten, die auch als große Vorbilder gelten. Geht mal zu Lukas 1, so Verse 58. Auch sie bekommen eine Verheißung, dass sie einen Sohn erhalten, obwohl sie es eigentlich gar nicht konnten. Und sie lebten vor Gott wohlgefällig, oder er hat sie gesehen und er hat ihr Verlangen gestillt und ihnen diesen Sohn gegeben. Und als sie diesen gebaren und das Kind beschnitten, Vers 59, dann kamen Leute, die Verwandten, Bekannte, und das war eine einflussreiche Familie, nämlich Familie des hohen Priesters, das wird man nicht einfach so, und die Leute kamen und sie wollten dem Kind den Namen des Vaters geben. Den Namen seines Vaters, Zacharias. Jetzt dieser Name, das haben wir früher auch schon gehört, das ist interessant. Zacharias kommt von Zacharia und es bedeutet, der Herr erinnert sich oder der Herr gedenkt. Und manchmal haben wir Menschen das Gefühl, Gott erinnert sich vor allem an unsere Schuld oder Sünden oder an unser Versagen. Ja, danke, dass du den Kopf schüttelst. An was erinnert er sich? An was erinnert sich Gott? Im Alten Bund war das sehr bewusst, Gott erinnert sich auch an unsere Schuld und an unser Versagen. Und wir brauchen immer wieder diese Versöhnung mit dem Sühnopfer. Aber an was erinnert er sich eigentlich? Das wissen wir wegen Jesus. Im Neuen Bund ist es völlig klar geworden. Er erinnert sich an seine Barmherzigkeit.
Bei mir hat es hier eine Fußnote bei diesem Namen Zacharias. Nämlich an was er sich erinnert, an seine Barmherzigkeit. Manchmal steckt viel in der Bibel und man findet es gar nicht mehr, was man sagen wollte. Also, hier hat es bei mir eine Fußnote zum Kapitel 1, Vers 54. Also der Herr erinnert sich oder er gedenkt. Und jetzt schauen wir dort bei Vers 54. Um an seine Barmherzigkeit zu gedenken. Wenn er sich an etwas erinnert, erinnert er sich an seine Barmherzigkeit. Oder Vers 72, um Barmherzigkeit zu erweisen an unseren Väter und zu gedenken an seinen heiligen Bund. Wenn er an die Väter denkt, denkt er auch an die Nachkommen, an die Söhne. An die ganze, alle, die ihnen folgen. Er erinnert sich an seine Barmherzigkeit. Aber dieser Name drückt es nicht genug aus. Die Eltern hatten den Auftrag, der Vater hatte den Auftrag vom Engel, seinen Sohn anders zu nennen, als es Gewohnheit wäre. Nicht Ben Zacharias, Ben Zacharias, sondern Johannes. Und ich finde das interessant, was Johannes bedeutet. Der Herr hat Gnade gegeben. Der Herr ist gnädig. Und ich habe das zum allerersten Mal mit meinem eigenen Namen erkannt. Ich heiße Daniel, Dan und El. Und das bedeutet, der Herr ist mein Richter. Oder der Herr ist gerecht. Oder der Herr ist mein Richter. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn der Herr mein Richter ist, das könnte ja knallhart sein. He? Das verurteilt mich auch, wenn ich etwas falsch gemacht habe. Und dann hatte ich eine Erkenntnis. Plötzlich sagte Gott zu mir, dein Name gibt nur Sinn, wenn du auch den Namen deines Vaters hineinbeziehst. Und mein Vater heißt Hans, also kommt von Johannes. Und Johannes bedeutet, der Herr hat Gnade erwiesen oder der Herr ist gnädig. Und so bedeutet jetzt mein Name Daniel, Gott ist mein Richter, aber ein gnädiger Richter. Ein Richter, der Gnade erweist. Und das ist so ein kompletter Wechsel. Und das war der vor Jesus vorherging, um aufzuzeigen, was nach ihm kommt. Und wir haben das bis heute oft nicht verstanden, wie Gott ist. Aber Jesus hat das verstanden. Dieser Johannes, Gott hat Gnade gegeben. Das ist sein Cousin. Die waren verwandt. Die waren auch miteinander unterwegs. Er ließ sich sogar von ihm taufen. Die waren in engem Kontakt. Und Jesus hat sich orientiert an dem, was Johannes sagte. Auch inspirieren lassen, denke ich. Er ließ sich von ihm taufen, das heißt, er sagte, von dem lasse ich mir was sagen. Und Jesus hat das verstanden. Gott ist ein gnädiger Gott. Und wenn er richtet, ein gnädiger Richter. Und deswegen kann ich ganz nahe zu ihm kommen und ihm Abba sagen. Abba. Der Vater. Abba ist eigentlich ein Ausdruck, den man nur dann sagt, wenn man sich ganz wohl fühlt. So wie Papi und man schmiegt sich auf den Schoß, man ist ganz nah, man ist zärtlich und vertraut. Und das hat diesem Jesus die Kraft gegeben zu sagen, ich lasse alles hinter mir,
ich gehe diesen Weg, den Gott für mich gedacht hat. Egal, auch wenn ich vielleicht mal draußen übernachten muss oder Hunger habe, er wird mich versorgen. Ich brauche da kein Bankkonto, keine großen Aktienportfolios, die mich versorgen. Gott ist es schlussendlich. Und wisst ihr, diese Botschaft oder diese Aufforderung zu diesem ganz reichen Menschen, der ihn fragte, was soll ich denn tun? Ja, verkauf alles und gib es den Armen. Ja, wenn das, ich stelle mir manchmal vor, dass reiche Menschen von heute, ich meine jetzt, ja, ich habe auch ein paar hundert Franken auf meinem Konto, vielleicht wenn es hochkommt, sind es mal ein paar tausend. Aber es gibt Leute, die haben Millionen und andere haben Milliarden aufgehäuft. Stellt euch mal vor, wenn diese Botschaft Menschen trifft im Herzen und diese paar Milliardäre, die es gibt, und diese tausende Millionäre, die es gibt, etwas abgeben von dem. Wow, das würde nicht nur den Armen helfen, das würde das komplette System kippen, wie ein Kippschalter. Hä? Es würde ganz viel ins Rollen kommen. Vielleicht nicht, es muss ja nicht ein Kollaps sein, aber ich glaube, die Märkte würden kollabieren, wenn wir nicht mehr so viel horten müssten, weil wir uns selber versorgen müssen. Und ich will hier nicht sagen, es kann weise sein zu sparen. Sparen ist gut, aber einfach nicht, dass Organisationen oder Menschen oder Staaten Milliarden horten und andere daneben verhungern vor der Tür. Lukas Kapitel 16, der arme Lazarus und der reiche Mann. Ja, jetzt. Ich wollte noch zu Lukas 5 gehen. Im Kapitel 5, da ist diese Heilung des Gelähmten, der gebracht wird von seinen Freunden. Und sie trugen ihn auf das Dach, sie gruben das Dach auf und sie ließen ihn in diesen Saal hinunter, der schon vollgestopft war mit Menschen. Es waren so viele Leute dort, die wollten Jesus hören und sehen, dass niemand mehr ins Haus hinein konnte. Und sie ließen ihn direkt vor seine Füße. Lukas 5, Vers 20. Und als er ihren Glauben sah, sprach er zu ihm, also Jesus sprach zu diesem gelähmten Mann, deine Sünden sind dir vergeben. Das hat ganz viel mit dem zu tun, was ich vorher sagte. Gott erinnert sich nicht an unsere Sünden. Er erinnert sich an das, was er in jedem von uns steckt, in jedem Menschen gesteckt hat. Vielleicht können ganz viele Menschen das nicht erreichen in ihrem Leben, ihre Bestimmung. Aber Gott hat eine Würde in jedem Menschen gesteckt. Ein Herz, das nicht wie ein Stein sein soll, sondern ein Herz, das liebt. Ein Herz, das Gottes Liebe widerspiegeln soll. Und wenn Gott sich erinnert, erinnert er sich an das, Barmherzigkeit. Und dann, Vers 21, sind ein paar Leute nicht mehr so zufrieden. Weil wenn Jesus da sagt, deine Sünden sind dir vergeben, dann kehrt es alles auf den Kopf, was sie wissen. Und wie könnte ein Mensch sagen, die Sünden sind vergeben? Sünden vergeben kann nur Gott, niemand anders. Und wenn ich dir sagen würde, ja, deine Sünden sind dir vergeben. Aber es stimmt. Jesus kann das sagen, weil es stimmt. Ich meine, ich kann, wenn du mir etwas geklaut hast oder mein Auto zum Schrott fährst,
dann könnte ich sagen, ich vergebe dir das. Diese Schuld ist dir vergeben, du musst das Auto nicht bezahlen. Aber Jesus macht das anders. Jesus sagt einfach, alle deine Schulden, die du bei irgendjemandem aufgehäuft hast, all dein Versagen, all dein, wo du zu kurz kommst, das ist dir alles vergeben. Weshalb kann Jesus das? Ja, nicht weil dieser Mann so ein guter Christ ist. Der war ein Jude und der war gelähmt und der wurde von seinen Freunden zum Glück gebracht. Wir wissen nicht, wie er dachte. Und Jesus sagt einfach, alle Schulden sind dir vergeben. Er kann das, weil Gott so ist. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer fingen an, sich Gedanken zu machen und sprachen, wer ist dieser, der solche Lästerungen ausspricht? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Jesus kannte ihre Gedanken und sagte, was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder zu sagen, steh auf und geh umher. Dann tut er das und sagt zu dem Gelähmten, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Und ich will das einfach uns allen jetzt sagen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, es ist eigentlich egal, ob du in dieses Haus gingst, als es noch Platz hatte, ob du alles verkauft hast und mit ihm um die Häuser ziehst, 3 Jahre lang, oder ob du ihn einmal hörst bei einer Begegnung irgendwo, oder ob du von irgendwelchen Freunden hingezerrt wirst oder getragen wirst und heruntergelassen, weil du selber nicht kannst. Aber uns allen sagt er, der Jehoshua heißt, ein Jude, der heißt, der Herr ist Rettung. Er sagt, ich bin Rettung für dich und für alle anderen Menschen. Ich will retten. Deine Sünden sind dir vergeben und steh auf und beginne ein neues Leben. Das ist unsere Botschaft, das ist seine Botschaft und es ist unsere Botschaft. Und ich glaube, dass wir zunehmen und weitergehen und noch ganz viele Menschen werden diese Worte sagen können. Wir müssen, weil es gibt noch so viele, es gibt überall ist Rettung nötig. Überall ist Gnade nötig. Und wenn wir das tun können, dann ist es, weil etwas in uns Gestalt angenommen hat, nämlich es ist Christus in uns. Dieser Gesalbte, wenn er sagt, ich bin gesalbt vom Geist des Herrn, wir sind auch gesalbt vom Geist des Herrn, den Armen eine gute Botschaft zu bringen und den Misshandelten das Ende der Gewalt. Und das muss umgesetzt werden. Ja, wenn wir das können, dann ist es, weil er nimmt Gestalt an in uns. Seine Liebe ist es in uns. Christus, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und ich will noch viel mehr von diesem Reich Gottes sprechen, über das wir wirklich eine Offenbarung brauchen, besonders auch Christen und alle anderen Menschen. Denn in ihm können wir sagen, es kommt etwas Gutes auf uns zu. Dieser Jesus hatte einen unglaublichen Anspruch. Er sagte, wenn ich komme, ist das Reich Gottes mit mir gekommen. Es ist ganz nahe, es bricht jetzt an. Er sagt, mit mir bricht das Endgültige an. Nachdem kommt nichts mehr, dass es aufheben oder angreifen könnte. Mit mir bricht das Endgültige an und es nimmt zu. Es ist noch nicht vollkommen, heißt das. Es ist nicht zack, alles komplett, sondern es ist ein Prozess, der abläuft. Mit ihm nimmt das zu. Und was ist Reich Gottes? Es ist dort, wo der Wille Gottes geschieht. Es ist dort, wo Leben gelingt. Das heißt, dort, wo diesem Lazarus wirklich geholfen wird, Lazarus, Gott hilft. Dort, wo Menschen diesem Lazarus helfen. Reich Gottes ist dort, wo Shalom stattfindet. Shalom ist das Ziel von Reich Gottes. Und das muss uns bewusst sein, wenn ich denke, ich habe alles, was ich brauche. Weil Shalom ist dort, wo die Bedürfnisse gedeckt sind. Menschenrechte. Die Menschenrechte sind deswegen entstanden, weil man sich zusammengesessen, viele Staaten, viele sehr weise Menschen, sie haben überlegt, was braucht jeder Mensch? Was sind die Bedürfnisse, die alle haben? Und aus diesen Bedürfnissen, die jeder Mensch hat, Obdach, Wasser, eine Familie, medizinische Versorgung und so weiter, eine Arbeit mit gerechter Entlöhnung. Diese Bedürfnisse, die alle haben, aus denen leiten wir diese Menschenrechte ab. So sind die entstanden. Und Shalom ist dort, wo die Bedürfnisse zum Leben erfüllt sind. Und wenn meine Bedürfnisse erfüllt sind, aber die von dem vor der Türe liegt nicht, ja, dann ist das kein Shalom. Weil Gott ist mit dem vor der Türe ganz nahe. Er ist bei ihm. Er schreit mit ihm. Und er will ihm helfen. Und es ist unsere Aufgabe. Und in der Zeit der globalisierten Welt nimmt das noch ganz andere Dimensionen an. Weil die Kinderarbeit oder die Schuldknechtschaft irgendwo in einem fremden Land, die bekommen wir auch mit. Das ist ja in den Medien. Und es ist zu einem Teil, so wie wir es können, auch unsere Aufgabe. Aber als Jesus auftrat, wusste man noch nicht von den Maya und Inkas und was für Kinder dort geopfert wurden, oder? Aber heute wissen wir, was in den Minen in der Demokratischen Republik Kongo zum Beispiel geschieht. Wir können es zu einem Teil mit beeinflussen. Ja, der Anspruch von Jesus, dass mit ihm das Endgültige anbricht, ist unglaublich. Das Reich Gottes. Und damit bricht auch das der endgültige Schluss von dem, was ich sage, an. Mit ihm fängt ein neues Leben an. Immer wieder auch dort, wo wir anstehen. Er ist Rettung. Mit ihm können wir die Hürden in vielleicht in deiner Beziehung oder in deinen Gewohnheiten, wo du eine gesündere, bessere Gewohnheit entwickeln möchtest und eine alte ablegen, mit ihm ist das möglich. Ja, und wir werden jetzt einfach noch diese Frage miteinander austauschen an den Tischen. Zuvor spreche ich einen Segen aus und dann, es gibt aber keinen gemeinsamen Abschluss dann mehr. Der Abschluss ist einfach miteinander, solange ihr hier sein wollt. Und die Frage, ich sage das nochmals, die Frage, die ihr austauschen könnt, wie lebst denn du heute mit diesem Jesus, der so viele Schalter gekippt hat, weil er komplett anders lebte, als man zu seiner Zeit lebt? Weil er auch komplett anders lebte, als man zu unserer Zeit lebt. Und auch heute noch viele Grenzen sprengt. Wie lebst denn du heute mit ihm? Und ich glaube, da ist es gut, dass wir unterschiedlich sind. Da gibt es nicht eine Art. Die Beziehung zu ihm ist ja so individuell. Und Gott hat mit jedem von uns einen eigenen Weg, eine Bestimmung vor. Wie gehst du diesen Weg? Und wie pflegst du denn diese Beziehung zu ihm, zu Gott? Und vielleicht könnt ihr auch austauschen. wie erzählst denn du anderen Menschen davon? Ich meine, 2020, das ist nicht ganz so einfach manchmal. Wie kann man das in heutige Worte fassen? Wie kann man, wenn wir von ihm berührt sind, von ihm ergriffen, wie können wir das mit anderen Menschen teilen, dass denen nicht der Schalter kippt auf die negative Seite, sondern dass er kippt und bei ihnen der Bildschirm angeht. Sie sagen, wow, wenn der so denkt, ja, wenn Gott so ist, ja, dann bin ich mehr von dem. Und dann beginnt das, was in 1. Timotheus 4, Vers 10 steht, denn wir haben unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt und er ist der Helfer und Retter aller Menschen, in besonderer Weise derer, die an ihn glauben. Er ist ein Helfer und ein Retter aller Menschen. Lazarus. Auch wenn man es manchmal nicht sieht im Leben, aber es ist nicht einfach fertig im Diesseits. Es kommt etwas nachher. Und er wird allen helfen, alle retten. Besonders aber die Gläubigen, ja, bei denen kann er mehr bewirken. Wenn jemand sich öffnet für diesen Gott, für diesen Jesus Christus, dann wird er auch gesalbt, dann beginnt etwas zu fließen in diesem Leben. Und dann kann Gott wirken auf eine Art, wie er es vorher nicht konnte. Und das wünsche ich uns allen. Und so will ich einfach dieses Gebet sprechen, um uns zu segnen. Vielleicht stellt er auf dazu. Ja, und wir beten in deinem Namen, Jesus Christus. Das heißt, in dem Namen, der uns sagt, Jehoshua, der Herr ist Rettung. Und in dem Christus, was bedeutet, du bist gesalbt. Du bist nicht nur gesalbt, sondern der Gesalbte. Und in deinem Namen beten wir. In deinem Namen kommen wir vor Gott, vor dich, guter Vater, der du uns alle sendest, der du uns alle salbst mit deiner Botschaft, um Rettung zu sein für alle, die irgendwo vor der Tür sind. Und ich spreche dieses überfließende Zoe-Leben aus, das auch in 2020, in diesem Jahr, fließen soll. Reich Gottes, das zunimmt. Lebensqualität, das zunimmt. Ich spreche Lösungen aus, überall dort, wo sie gebraucht werden. Ich spreche Freilassung aus, Freisetzung aus, überall dort, wo Menschen gefangen sind. Und ich spreche eine neue Sicht aus, für dort, wo Menschen hoffnungslos sind oder blind etwas nicht sehen können, vielleicht die Lösung, die vor ihren Füßen liegt, nicht sehen können. Aber ich will auch Heilung aussprechen, weil du bist der Heiler, du bist der Retter. Und Menschen wurden zu dir gebracht und du hast gesagt, deine Schuld, deine Sünden sind dir vergeben. Und steh auf und geh deinen Weg, geh einen neuen Weg. Ich will das wirklich vor dir bitten, du großer Gott, der das Leben ist und der barmherzig und gnädig ist, geduldig und von großer Güte. Und ich will auch Weisheit aussprechen über allen Beziehungen, dass die Beziehungen lebendig sind, leben. Wiederherstellung und überfließende große Gnade.